Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Der Kampf für Rechtsstaatlichkeit und für Bürger- und Freiheitsrechte sind große Anliegen von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Sie war zweimal Bundesjustizministerin und ist die stellvertretende Vorsitzende der Theodor-Heuss-Stiftung. Am Montag war sie zu Gast bei Wolfgang Heim und da berichtete sie davon, dass sie vor kurzem für ein paar Tage in der Türkei war. Also in dem Land, das Reporter ohne Grenzen, was Pressefreiheit angeht, auf Platz 151 in der Welt einsortiert.
Die Türkei hat quasi keine Pressefreiheit mehr. Es wird gegen Journalisten gezielt und bewusst vorgegangen. Und es ist immer dasselbe Schema. Entweder eine Zeitung wird im weitesten Sinne dieser Gülen-Bewegung zugerechnet. Dann sind das alles schon Beteiligte am versuchten Putsch. Oder es wird berichtet über Kurden, vielleicht auch ein bisschen linke Themen. Dann sind das natürlich auch schon Feinde des Staates. Dann kann man auch Gefahr laufen, wegen Propaganda zur Unterstützung von Terrorismus angeklagt werden.
Mit wem konnten Sie in der Türkei sprechen?
Ich habe gesprochen mit Journalisten, die in Freiheit sind. Ich war auch bei Cumhuriyet, bei der Zeitung, von denen ja sehr, sehr viele, gerade auch von den Herausgebern, gar nicht die Journalisten, in Haft sind. Da habe ich mit Journalisten gesprochen. Die sind ja jetzt sehr unter Aufsicht, aber die Zeitung erscheint noch. Ich habe aber auch mit Anwälten gesprochen, unter anderem mit einem Anwalt von Deniz Yücel, also der Deutsch-Türke, der jetzt seit langem im Haft ist und der mir schon auch berichtet hat, dass er ganz schwer nur Zugang hat. Eine Stunde in der Woche maximal Kontakt.
Sie kennen ja nun auch die politischen Zusammenhänge in Berlin ganz gut. Auch wenn Sie jetzt aktuell nicht mehr Ministerin sind, wie schätzen Sie das ein, die Bemühungen der Bundesregierung, diesen Mann freizukriegen?
Die Bemühungen finden wirklich nicht nur im Vordergrund sehr intensiv statt. Ich hatte auch ein sehr intensives Gespräch mit dem deutschen Botschafter in der Türkei und gerade auch das Auswärtige Amt, das ist ja dann auch zuständig für die konsularische Betreuung, kümmert sich wirklich sehr, versucht es sehr. Und da Herr Deniz Yücel nun auch türkischer Staatsangehöriger ist, kann die Türkei sagen, wir lassen eben deutsche Konsularbeamte nicht rein. Das ist nach vielen Monaten jetzt endlich geglückt. Also ich denke, da wird schon viel versucht. Aber er kann möglicherweise noch Monate in Haft bleiben, ohne irgendeine Anklage. Und viel hängt bestimmt davon ab, wie sich die Stimmung nach dem Referendum entwickelt.
Ich wollte gerade sagen, also möglicherweise erleben wir dann auch einen Gnadenakt von Herrn Erdogan, der dann nach dem Referendum sagt, jetzt wird dieser Journalist freikommen.
Das könnte auch sein, je nachdem, wie es Herrn Erdogan in die Strategie passt, die er verfolgt. Und das ist ja in solchen Staaten so, dann wird keine Anklage erhoben, dann kann man auch entlassen werden. Es wäre gut, wenn so ein Weg gefunden würde, aber im Moment ist er wirklich in einer ganz, ganz großen unsicheren Situation. Es belastet ihn sehr.
Ganz kurz noch, wagen Sie eine Prognose, wie dieses Referendum ausgehen wird?
Ich glaube, gerade auch nach meinen natürlich nur einigen Eindrücken in der Türkei, es sind mehr dagegen, als man glaubt. Nur die Nein-Leute sind nicht so sichtbar wie natürlich jetzt diese Ja-Kampagne. Und auf alle Fälle, denke ich, wird es sehr knapp.
Gleich zweimal war Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger Bundesjustizministerin. Einmal unter Helmut Kohl und unter Angela Merkel von 2009 bis 2013. Jetzt hat sie ein Buch veröffentlicht, Titel Haltung ist Stärke. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim hat sie über ihre Zusammenarbeit mit Angela Merkel berichtet.
Ich glaube, Frau Merkel wusste immer auch, wie sie mich einzuschätzen hat und dass wir offen über Dinge reden können, auch über Probleme, jetzt gerade politisch, wie geht man mit Vorhaben um und auch ganz klar Strategien absprechen kann.
Und sie hat ja auch ihr Buch Haltung gleich Stärke vorgestellt.
Ja, sie hat das in Berlin vorgestellt am 28. März und fand ich sehr schön. Sie hat so versucht, ein bisschen Parallelen aufzuzeigen. Wir haben vergleichbare Elternhäuser, was so die politische Sozialisierung anging. Auch dieses Erzogenwerden zur absoluten Selbstständigkeit, das ist das Allerwichtigste, ist gerade auch für Frauen, wenn ich so denke, in 50er, 60er Jahren, das war auch persönlich, aber auch von Wertschätzung getragen.
auch die Erziehung dazu, die Ellbogen entsprechend einzusetzen? Im Falle Merkel hat es ja, wenn man sich die Liste der irgendwie dann links und rechts umgefallenen CDU-Männer anguckt, doch relativ gut funktioniert.
Natürlich braucht man in der Politik auch Ellenbogen. Das heißt nicht, dass man intrigant ist, aber man muss dann schon auch daran arbeiten, dass man Unterstützer hat. Da muss man mit vielen sprechen, da braucht man Netzwerke. Also das gehört einfach dazu. Und dass eben doch, wie Sie sagten, mehrere bei Angela Merkel am Wegesrand lagen. Ja, das lag daran, dass eben ihre anderen Konkurrenten, Mitkonkurrenten, denke ich, eine falsche Strategie hatten.
Ansonsten kann man, glaube ich, festhalten, der Druck und der Stress, den ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin haben, ist brutal.
Der ist unglaublich, nicht nur was die zeitliche Belastung angeht. Man muss nachts fit sein, wenn man in Europa, in der Kommission, im Rat besonders dann natürlich verhandelt und um 4 Uhr noch eine Pressekonferenz macht, um eben Themen zu setzen und nicht der Letzte, sondern der Erste zu sein, der Ergebnisse mitteilt. Man muss deutlich machen, man setzt sich mit Dingen durch. Und man muss ja auch was erreichen. Und ich finde, dass Sie das schon bemerkenswert macht. Ich habe wirklich Respekt davor ihrer Leistung und sie, denke ich, verfolgt auch mit kluger Weitsicht ihre politischen Ziele.
Und man hat jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag mit Putin, mit Erdogan, mit Orban, mit wem auch immer zu tun.
Ja, also es sind ja leider nicht so viele Frauen in so verantwortungsvollen Posten, dass man da mal miteinander umgehen könnte. Mit Theresa May ist im Moment auch nicht so freundlich. Der Brexit muss jetzt umgesetzt werden. Also da braucht man auch eine Nehmerqualität. Also auch einfach sich zu sagen, ich muss mit gewissen Dingen umgehen, ich muss Verhaltensweisen ertragen, ich muss mit diesen Menschen reden, auch wenn ich keine eigene Wellenlänge habe. Denn es geht ja darum, auch für Deutschland was zu erreichen oder für Europa etwas zu erreichen.
Und man geht nachts ins Bett und weiß nicht, ob man geweckt wird, weil wieder irgendwo ein Terroranschlag passiert ist.
Ja, das kommt natürlich jetzt besonders hinzu. Nicht nur die Kriege, die nicht weit von hier sind, sondern eben auch die Terrorgefahr und da als Kanzlerin wirklich immer auch richtig agieren zu müssen.
Eine der europaweit bekanntesten Gerichtsgutachterinnen, Heidi Kastner, war die Woche zu Gast in SWR Leute. Sie hat auch das Gutachten im Fall Josef Fritzl erstellt, hat damals über Täter-Väter geschrieben. Jetzt hat sie ein Buch über Trennungen veröffentlicht, weil ihr etwas immer wieder aufgefallen war.
Es gab immer wieder Biografien von Menschen, die ich untersucht habe oder eben exploriert habe, in denen Trennungen ein belastendes Faktum waren. Und wenn man dann nach den Ursachen gefragt hat oder wenn ich dann gefragt habe, kam meistens dieser unsägliche Stehsatz, wir haben uns auseinandergelebt. Und das habe ich mir jetzt fast 15 Jahre lang angehört und schlussendlich habe ich mir gedacht, was heißt das eigentlich?
Und was heißt das?
Vieles oder auch nichts, aber zumeist heißt es eigentlich, dass Erwartungen nicht erfüllt wurden und dass man sich dann aus enttäuschter Erwartung getrennt hat in der Hoffnung, dass was Besseres nachkommt.
Und dann wird die Erwartung wahrscheinlich wieder enttäuscht, oder?
Das ist eine Erwartung, die häufig ebenfalls enttäuscht wird. Ja.
Haben Sie dann die Ursache für die zu hohen Erwartungen ausmachen können?
Die sind, glaube ich, so wie das meiste multifaktoriell. Es ist ein vielgestaltiges Geflecht an tradierten Glaubenssätzen, die man halt von der Erziehung her mitbekommt oder wo man halt meint, so wie zu Hause macht man es auf keinen Fall. Man weiß noch nicht genau, wie man es anders macht, aber hauptsächlich anders. Dann gibt es natürlich diesen ubiquitären Kitsch, diesen Beziehungskitsch, der da in Form von Filmen oder von, was weiß ich, Werbeeinschaltungen transportiert wird, so von dieser ja nur ausschließlich harmonischen und auf überdauernder Verliebtheit basierenden Verbindung.
Und dann landen die Menschen plötzlich in der Realität?
Dann schlägt man relativ hart in der Realität auf, wo halt die Verliebtheit ein Passagieresphänomen ist und es dann darum geht, sich darauf zu besinnen, dass man dem anderen zugesagt hat, überdauernd mit ihm zusammenzubleiben durch dick und dünn. Und das ist halt nichts, was automatisch kommt. Das ist etwas, was Entscheidung und ihr Wille dazu voraussetzt und auch den Willen, durch weniger attraktive Phasen durchzugehen.
Und dennoch kommen Sie zu dem Schluss, wann sollte man sich trennen? Selten.
Ja.
Wie sind Sie zu dem Fazit gekommen?
Wenn man sich die Biografien ansieht, dann merkt man, dass Trennungen selten der Anlass für was Besseres Neues waren. Also bei den meisten sind Trennungen so die Stufen, auf denen es dann biografisch immer weiter nach unten geht. Es kommt eben manchmal durchaus, mag sein, aber nicht immer was Besseres nach, sondern es wiederholt sich dieselbe Enttäuschung. Und irgendwann steht man dann mal da mit vielleicht mehreren Kindern aus vergangenen Beziehungen, zu denen man keinen Kontakt hat, für die man aber zahlen sollte, was ja das, die eigenen Möglichkeiten dann durchaus einschränkt, und der Erkenntnis, dass nichts gehalten hat. Und die Wiederholung einer Erfahrung, ohne daraus zu lernen, ist es nicht klug.
Was wäre also aus Ihrer fachlichen Sicht der richtige Weg, also bei sich selbst erstmal anzufangen und zu gucken, was sind vielleicht meine eigenen Muster?
Ich denke schon, man kann sich hinsetzen und das kann man auch alleine tun. Man kann sich alleine hinsetzen und über sich nachdenken. Da braucht man nicht einmal einen Therapeuten dazu. Das ist eine Fähigkeit, die eigentlich jeder haben müsste. Und sich überlegen, was erwarte ich mir vom anderen, was erwarte ich mir realistisch, was biete ich und was erwartet sich der andere von mir. Und dann diese Erwartungen abzugleichen und die eigenen Vorstellungen auf ein realistisches Maß herunterzubrechen und sich zu überlegen, was ist wirklich wichtig.
Wut ist ein verpöntes Gefühl, sagt Heidi Kastner und hält ein Plädoyer für die Wut. Heidi Kastner gilt als Österreichs bekannteste Gerichtsgutachterin und Psychiaterin. Wie sich Wut sinnvoll einsetzen lässt, dazu sagte sie diese Woche:
Wut ist eine Aufforderung, an Verhältnissen etwas zu verändern oder an meiner Sicht was zu verändern. Und wenn man auf diese Aufforderung hört, kann man, glaube ich, sein Leben wesentlich besser gestalten, als wenn man immer so tut, als wenn alles in Ordnung wäre und man sich nicht aufregen darf und man auch nicht einmal sagen darf, wo die Grenzen sind und man nicht sagen darf, wann es einem reicht und man vielleicht auch nicht angeleitet wird, sich zu überlegen, ob man zu empfindlich ist.
Aber ein Wutausbruch ist wahrscheinlich nicht die beste Variante, oder?
Ein Wutausbruch muss nicht sein, wobei ein gesitteter Wutausbruch, wenn es sowas gibt, durchaus bereinigend sein kann.
Wie lässt sich Wut gut steuern?
Ich glaube, dass das etwas ist, was man in der Erziehung vermitteln sollte, wie man halt den Emotionen angemessen Ausdruck verleiht. Es ist ein Unterschied zwischen Wut, die ja prinzipiell eine Emotion ist, und einer Aggression, die ja eine Handlung ist. Aber es gibt schon auch Wege, sozial verträglich Wut an den Mann zu bringen. Und auch wenn uns alle möglichen Menschen das weismachen wollen, es ist noch niemand an einer posttraumatischen Belastungsstörung erkrankt, weil man einmal die Stimme erhoben hat.
Hat sich die Wut dann im Laufe der Jahrhunderte auch verändert? Haben Sie so etwas festgestellt? Haben Sie das beobachtet?
Was mir schon aufgefallen ist oder was ich glaube, dass auffällt, ist, dass die Wut immer mehr verpönt wird. Also dass es immer ungesitteter ist, überhaupt wütend zu sein, dass man sich hinter einer ganzen Menge an nichtssagenden Worthülsen verschanzt, wo es dann ganz schwer wird, die Grundgestimmtheit dahinter überhaupt noch auszumachen. Man zeigt sich nicht so, wie man sich fühlt, und das macht natürlich auch die Kommunikation schwieriger.
Wie fühlt sich Wut an?
Naja, eindeutig. Das ist ein Überschreiten der eigenen Grenzen, das jetzt in mir eine Erregung auslöst. Da geht wer über meine Grenzen drüber. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und das muss man abwehren.
Wäre das der beste Moment, wo sie wirklich spürbar ist, dann auch zu reagieren und dann im Gespräch darauf zu reagieren?
Kontextabhängige denkt man in privaten Situationen sehr wohl. Also in privaten Situationen muss es schon möglich sein, wenn diese Beziehungen belastbar sind und wirklich Beziehungen sind, dann muss es möglich sein zu sagen, das geht mir jetzt zu weit und das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Das bildest du dir ein, je nachdem. Es kann natürlich im Berufskontext geraten sein, das nicht unmittelbar auf den Tisch zu legen, aber auch dann kann man es zumindest wahrnehmen und sich überlegen, wie man damit umgeht. Es kann ja auch sein, dass man selber gerade aus anderen Gründen besonders empfindlich ist. Da kann man ja vielleicht auch darauf kommen, dass man jetzt nicht auf die Situation an sich so wütend ist, sondern weil im Vorfeld schon einiges schiefgelaufen ist, was man da halt jetzt mitspürt. Ich glaube, dass die wenigsten, die andere wegen eines Parkplatzes niederschlagen, jetzt wirklich wegen des Parkplatzes so in Rage geraten. Da wird wahrscheinlich auch einiges andere aus dem Lot geraten sein, wo diese Missstimmung dann aber nicht artikuliert wurde.
Höre ich dann auch ein Plädoyer gleichzeitig raus für eine bessere Selbstwahrnehmung?
Die Verbesserung der Selbstwahrnehmung ist eigentlich, sollte ein überdauerndes Ziel auf dem Weg zu mehr Weisheit sein.
von Ausstellungen wie in der Stuttgarter Schlosskirche über eine Luther-Lok bis hin zur Luther-Playmobil-Figur. Martin Luther wird im 500. Jahr seiner Reformation deutschlandweit gefeiert. Die Zwillingsschwestern Claudia und Nadja Beinert haben über Margarete Luther einen historischen Roman geschrieben. Titel: Die Mutter des Satans. In SWR1 Leute haben sie erzählt, warum ihnen Margarete Luther als Romanfigur am Herzen liegt.
Die Zeit damals war eine sehr traurige Zeit. Also die Menschen hatten sehr, sehr viele Ängste. Dann wurde man als Frau, was für uns heute auch schwieriger ist vorzustellen, wurde man eben mit einem Mann verheiratet, den man nicht unbedingt liebte zum Beispiel. Und man konnte sich nicht so einfach scheiden lassen. Also es waren viele Herausforderungen des Lebens. Die Margarete, die wurde ja fast 70 Jahre alt, die Margarete durchstand. Und allein das macht sie, glaube ich, zu einer starken, starken Frau. Dann noch zusätzlich mit der Herausforderung, Martin Luther als Sohn zu haben. Also diesen Sohn, der einen ganz anderen Weg ging, ja, der die Welt in Aufruhr versetzte. Das macht sie zu einer super, super Frau, glaube ich, dass sie da ihrem Sohn auch beistand und ihm natürlich auch die Erziehung ermöglicht hat und auch die Mutterliebe gegeben hat, die ihn auch zu so einem festen, mutigen jungen Mann gemacht hat.
Ihr habt auch einen Brief veröffentlicht von Martin Luther an seine Mutter. Aber soll er nicht gleichzeitig auch gesagt haben, alles, was ich bin, verdanke ich meinem Vater? Wie ist das Verhältnis von ihm zu seiner Mutter gewesen?
Also wir glauben, dass Martin zu seiner Mutter ein herzliches, liebevolles Verhältnis hatte. Und das haben wir einer Widmung entnommen, die Martin Luther in einem Buch an seine Mutter gemacht hat. Und die spricht wirklich von einer liebevollen Beziehung. Martin und sein Vater hingegen, man sagt auch, dass Martin mit den Jahren seinem Vater immer ähnlicher wurde. Der Hans Luder, wie die hießen ja eigentlich Luder, nicht Luther, war ein wohl je zorniger Mann, der auch regelmäßig Ausbrüche hatte. Der hat aber Martin das Betriebswirtschaftliche mitgegeben. Also wie führt man ein kleines Unternehmen? Wie verhandelt man miteinander? Martin hat sich auch selbst als großer Reformator noch für die Belange der Bergleute in Mansfeld zum Beispiel eingesetzt. Das hat er von seinem Vater geerbt. Und damals war auch in der Gesellschaft der Mann in der Familie der Bestimmer, die dominante Figur. Und deswegen wird auch eben die Vaterfigur häufig auch als die prägende Figur benannt, weil es einfach gang und gäbe war, dass der Vater der Bestimmer in der Familie war. Aber die Mutter war gerade bei Martin auch eigentlich die meiste Zeit mit dem Kind verbracht hat, weil der Vater außer Haus in seinen Schmelzhütten war. Das heißt, die Mutter hat vielleicht 16, 17 Stunden des Tages mit Martin verbracht. Und deswegen glauben wir, dass die Martin sehr geprägt hat.
Und inwiefern hat sich Margarete Luther vielleicht von anderen Frauen ihrer Zeit unterschieden? Konntet ihr da etwas herausfinden?
Ich kann mir vorstellen, dass es der Ungehorsam war, den sie geleistet hat, indem sie eben ihrem Sohn beistand und da ein Stück weit auch von ihrem Mann weggerückt ist, weil der Hans Luder wollte, dass der Sohn Martin ist, der Jura studiert. Das hat er auch angefangen, dann eben abgebrochen, weil er ins Kloster wollte, weil er herausfinden wollte, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Wie kann ich Gott gütig stimmen? Und damit war der Vater eben gar nicht einverstanden. Und dieses Gehorsam spielte damals zu der Zeit eine sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Und Martin war ungehorsam, hat sich mit dem Vater deswegen auch jahrelang verstritten. Also die Versöhnung kam dann tatsächlich eben erst sehr viele Jahre später. Unter anderem ist dieses Zitat, was du gerade erwähntest, da entstanden. Ja, und das war, glaube ich, das war entscheidend.
Die Zwillinge Claudia und Nadja Beinert sind ohne Religion in Ostdeutschland aufgewachsen und haben sich mit einem religiösen Thema befasst. Die Autorinnen historischer Romane haben über die Mutter von Martin Luther geschrieben. In SWR1 Leute haben sie erzählt, inwiefern das ihr Verhältnis zur Religion verändert hat.
Also wir haben natürlich in allererster Linie durch die Recherche auch mehr über die Religion erfahren. Also wir haben natürlich recherchiert auf der einen Seite, was macht den katholischen Glauben aus, was macht den evangelischen Glauben aus. Und wir haben auch mit Gläubigen gesprochen aus beiden Religionen und sie gefragt, was gefällt euch daran oder warum geht ihr in die Kirche, woran glaubt ihr? Das war schon allein auf der Informationsebene eine große Bereicherung. Ich für meinen Teil, was ich entdeckt habe durch die Arbeit am Buch, ist, dass Religion auch sehr, sehr viele Menschen verbinden kann. Man hört heutzutage immer, dass sich die Menschen viel bekriegen, aber auch, ich finde, innerhalb der Religion schafft es trotzdem auch einen Zusammenhalt. Das fand ich beeindruckend und das finde ich das Schöne.
Spielt Religion irgendeine Rolle in eurem Leben?
Ja, weil es in unseren Büchern immer eine Rolle spielt. Auch bei den Uta-Romanen mussten wir uns oder durften wir uns mit den Glaubensaspekten auseinandersetzen. Und Glauben war im Mittelalter viel stärker als vielleicht heute, ja, wirklich im Alltag auch verwurzelt. Und dadurch, dass die Menschen damals ja Unaufgeklärte einfach waren, da wurde eben so ein Teufel noch als Teufel gesehen und vielleicht weniger als Sinnbild des Bösen und des Verbots. Und allein darüber, weil wir uns darüber viele Gedanken machen, weil es unser Beruf ist, spielt es eine Rolle. Und was wir auch durch das Lutherbuch jetzt gemerkt haben, ist, man versteht auch viel mehr, warum Leute glauben. Eigentlich egal woran. Also egal, ob man Moslem, Buddhist, was auch immer ist, was Glauben einem geben kann. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, finde ich. Und es ist eine Bereicherung. Und man versteht, warum Leute glauben.
Und gerade auch, wenn man euer Buch liest, spürt man natürlich einen sehr unbarmherzigen Gott, der in den Köpfen der Menschen einfach drin ist. Wie habt ihr das wahrgenommen?
Wir fanden es eigentlich sehr, sehr bedrückend, zu erfahren, wie es den Menschen damals vor der Reformation mit dem Glauben ging. Das heißt gar nicht, dass wir den katholischen Glauben grundsätzlich nicht mögen, aber so wie er zu der damaligen Zeit benutzt wurde, um Druck auf die Leute auszuüben, um die Leute einzuschüchtern, die ja häufig auch eben wenig Bildung besaßen in den unteren Schichten, also auch nicht wirklich Mittel hatten, sich zu wehren, dass man das einfach so auf die Leute, dass man das mit den Leuten gemacht hat, mal einfach gesagt. Das war schon sehr bedrückend, gerade auch für Frauen, die ohnehin sehr, sehr wenige Rechte hatten. Die haben dann wirklich bei jedem Schritt da hing der Gottes Unbarmherzigkeit hing wie ein Damoklesschwert über dem gesamten Leben. Und bei jedem Schritt haben die sich gefragt, ist das jetzt etwas, womit ich Gott nicht gerecht werde? Ja, bestraft er mich jetzt dafür? Ist das gut genug? Das gut genug? Also die konnten kaum einen Atemzug tun, ohne mal diese Schwere auf der Brust zu tun. Und das stelle ich mir unendlich schwer vor.
Chauffeur, Gärtner, Schauspieler, Model und Parkwächter. Die Liste der Jobs von Andreas Altmann ist lang. Als Reporter und Reiseschriftsteller hat er sich einen Namen gemacht. Er war die Woche zu Gast bei Wolfgang Heim in SWR1 Leute. Und auch über die Jugend in Altötting hat Andreas Altmann geschrieben. Das Buch hat sich weit mehr als 100.000 Mal verkauft und löste heftige Reaktionen aus.
Dass ich in Gülle ertränkt würde, und dann gibt's ja diese katholischen rechtsextremen Webseiten und so weiter, wir beobachten dich und so weiter. Und dann war es sehr schön, weil die Säle im Altötting wurden nicht hergegeben, also es war dann eine Absprache vom Bürgermeister. Und da gab's außerhalb von Altötting, hat dann jemand gesagt, das machen wir. Das war dann so ein Kilometer außerhalb von Ding. Und dann kam ich mit zwei Leibwächtern. Das war wahnsinnig gut. Es waren 6 Fernsehanstalten da. Und dann zog ich da rein mit so richtigen Klischee-Leibwächtern. Groß, Sonnenbrille, schwarzer Anzug, weißes Hemd und so. Und so eine Bombenlesung. Die Leute haben die verrückt gekauft. Und viele haben mir geschrieben vorher, wenn irgendwas ist, wir helfen dir. Du hast das Buch geschrieben, Altötting, das stimmt, jede Zeile stimmt, was du da sagst.
Das war ja auch eine Rückkehr nach vielen Jahren und Jahrzehnten. Hast du da im Publikum auch Leute wiedererkannt?
Ja, im Publikum schaue ich nicht so, aber nachher beim Signieren und so. Also die haben mir dann, es sind ja ein paar Jahre vergangen, sie mussten mir dann sagen, ich bin die Edith oder ich bin die Helga oder ich bin der Dieter und so weiter. Ich muss dazu sagen, dass ich ja beim Recherchieren, ich war ja schon vorher, also ich musste dann nach Altötting zum Recherchieren zur Schule hin und so weiter. Und da haben mir Leute, Klassenkameraden und gesagt, dass sie missbraucht wurden, aber sie haben mir verboten, darüber zu sprechen. Ja, das darf man ja nicht.
Wer hat die missbraucht?
Ja, Pfarrer halt, ja.
Also
wo? In Altötting, ja, ja.
Wo in Altötting?
Naja, wo? Auf dem Klo vielleicht oder irgendwo halt, ja.
In der Schule?
Ja,
in irgendwelchen eigentlich geschützten Räumen?
Ja, oder der Junge kam zum Pfarrer unter dem Vorwand, dass er, was weiß ich, hier Gebeichtstunde Vorbereitung, Kommunion Vorbereitung, irgendein Blödsinn halt, ja.
Ja.
Und,
ist dir das auch passiert?
Nein, das ist mir nicht passiert. Ich hätte mir das erfinden können. Nein, das ist mir nicht passiert, aber ich bin körperlich schwerst gezüchtigt worden.
Von
aber
wem?
Vom Pfarrer auch. Na, von vielen, aber ich möchte dir ein Beispiel vor. Wir waren 9 Jahre, der Pfarrer verteilt im Religionsunterricht kleine Bildchen. Auf diesem Bildchen sah man vorne eine hübsche Frau. Und dann sagt er, er wollte zeigen, wie die Frau wirklich ist. Also Eva, die Sünderin, ja, die Urfrau und die Frauen überhaupt. Und da musste man umdrehen und hinten war so ein, wie so beim Adventskernsehen, ein Türchen. Und da macht man auf und da hinten sah man die Schlangen und die Kröten. Und das war die Frau. Das ist das Böse. Sie ist vorne hübsch, aber hinten herum. Das wäre heute, hätte der am nächsten Tag, würde der in der Bildzeitung stehen und er würde gefeuert werden. Damals nicht, das war völlig normal. Auch die Züchtigung, das war nur ein Gegner. Wenn du dich beschwert hast, wurdest du noch vom Vater eine Maulschelle, weil du gegen den Pfarrer wahrscheinlich irgendwie böse warst.
Bedeutet so. Aber dann auch, also wir reden da eigentlich noch von den 50er Jahren, noch gar nicht den 60er Jahren, diese Pfarrer wurden für ihre Misshandlungen und für all das, was sie diesen Kindern angetan haben, nie zur Rechenschaft gezogen?
Was jetzt dann ausbrach, vor ein paar Jahren, dieser Riesenskandal, wo Hunderttausende von Kindern missbraucht wurden, hat mich und meine Kameraden überhaupt nicht überrascht. Wir hatten nur keine, wir hätten auf uns gehört. Es war vollkommen klar. Nur ist das ja juristisch längst, entweder waren sie schon tot oder jetzt hat ja die Regierungsrolle geändert werden, dass es nicht verjährt und so weiter. Auch die Leute, die ja noch gelebt haben, die konnte ich ja juristisch nicht mehr fassen, weil das natürlich verjährt war.
Was steht in einer Gebrauchsanweisung für das Leben, vor allem im Kleingedruckten? Andreas Altmann ist gerade mit seiner Gebrauchsanweisung für das Leben auf Lesereise. Er war die Woche zu Gast in SWR2 Leute bei Wolfgang Heim und hat dann auch nochmal ausgepackt, was er mit seinem Buch Frauengeschichten sagen wollte.
Dieses Buch ist erstens meine Bewunderung für Frauen und zweitens Geschichten. Was will der Mensch hören? Er will Stories hören. Und von diesen Geschichten habe ich ja auch gelernt. Jede Frau hat mir etwas beigebracht. Auch mein Nichtkönnen, mein Versagen als Mann, das meine ich jetzt nicht sexuell, sondern einfach, ich war nicht liebesfähig genug oder was auch immer. Oder ich habe sie enttäuscht, aus welchem Grund auch immer. Also es geht also nicht hier, ein Männchen führt sich hier auf und führt Frauen vor, sondern Geschichte. Und viele Frauen haben Gott sei Dank das Buch so verstanden, wie der Autor es verstanden haben wollte.
Wie viel von dem, was du geschrieben hast, hast du verfremdet, um sozusagen auch die Frauen in ihrer Anonymität zu lassen?
Natürlich, das ist ja selbstverständlich. Ich habe die Namen natürlich geändert, im Zweifelsfall sogar die Stadt. Es geht ja um den inneren Kern. Wo das war, spielt überhaupt keine Rolle. Es geht um die Story. Zwei Frauen haben sich erkannt, die haben mir geschrieben.
Was haben die zwei Frauen dir geschrieben?
Das ist interessant. Die haben sich beide beschwert. Und man möchte ja immer schöner und grandioser dargestellt werden, als man ist. Und die eine ist so witzig, das habe ich nie verstanden, weil sie wahnsinnig gut wegkam. Also irgendwie hat sie gedacht, ich sage es ja, weil kein Mensch weiß, wer es ist, dass ihr Mann drauf käme. Völlig undenkbar. Ich habe ihr geantwortet, nur wir zwei wissen es. Wenn du es willst, dass mehr Leute wissen, musst du reden. Ich werde nie sagen, wer diese Frau war.
Also die hatte viele Jahre danach Angst, dass es rauskommt.
Ja, ja, die war immer noch mit dem Mann, dem ist sie heute noch verheiratet und so. Was völlig irrsinnig ist natürlich, ja. Weil sie da, es ist keiner, die Stadt wurde nicht erwähnt, ihr Name wurde völlig verändert.
Also, und die andere Frau, die geschrieben hat?
Ich habe mich da ein bisschen lustig gemacht, weil sie sich von ihrer Mutter hat leiten lassen. Sie war eine 30-jährige, bildhübsche, sehr kluge Frau, eigenständiger Beruf. Aber ihre Mutti hat mitbestimmt, wen sie als Mann haben soll. Und da habe ich geschrieben, mit 30 sollte man doch selber entscheiden, mit wem man zusammen sein
möchte. Und das hat sie so getroffen, dass sie geschrieben
hat? Ja, aber sie wollte natürlich als Heldin dastehen, aber ist okay. Aber natürlich auch nur sie weiß, dass sie das ist. Ja.
Ansonsten hast du trotzdem als Reaktion auch bekommen, dass du ein unfassbar eitler Narzisst bist, der sozusagen auf dieser Frauenschiene reitet und da seine schönen Geschichten anekdotisch verbrät.
Ich glaube sicher, dass ein Mensch mit meiner Jugend, meiner Kindheit Narzisst wird, weil er ja, also es gibt ja viele Ausdrücke von Narzissmus. Es gibt den Narzisst, der 5 Stunden vorm Spiegel steht, das tue ich nicht. Das heißt, ein Mensch, der das Urvertrauen nicht bekam. Meine Mutter hat versucht, bei der Geburt mich zu ersticken, weil ich einen Sohn war und sie hätte gerne ein Mädchen gehabt. Dass dieser Mensch hat, ich versucht, irgendwann diese Liebe von Menschen zu bekommen. Jeder Mensch, jede, sogar Pflanzen, weiß man, brauchen ja ein bisschen Liebe. Ja? Also hole ich sie mir jetzt über den Erfolg. Was mich beruhigt, sind die Frauen, die mir schrieben und sagen, es ist nicht eitel, weil ich auch meine Niederlagen, meine Schäbigkeit, meine Mittelmäßigkeit auch zeige. Und das ist vielleicht manchen Menschen zu nah und die wollen das nicht wissen. Und dann kommt die Moralkeule etc.
Eins gehört. SWR 1.